Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Das Finale um die Basketball-Bundesliga, um die BBL steht. Oldenburg gegen Brose Bamberg. Das ist das Duell, das dann in die Finalspiele gehen wird. Die Halbfinals, die hatten es auch in sich. Das eine, weil es sehr schnell ging, und das andere, weil es eben erst bis zur letzten Sekunde vielleicht noch sehr spannend war. Wir sprechen drüber, wir blicken zurück mit den Kollegen Lukas Robert von der BIG und mit Daniel Wellmann, unser Basketball-Experten. Hallo ihr beiden.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Dann lasst uns doch mal mit der schnellen Serie anfangen. Lukas, 3-0 am Ende für Bamberg gegen den FC Bayern. Hast du es in der Deutlichkeit erwartet?
Ich hatte mir ja zumindest was anderes gewünscht und hatte auch gedacht, dass ich, das hatte ich ja auch im Vorfeld gesagt, dass die Münchner so ein bisschen sich im Saisonverlauf den Bambergern angenähert haben auf der ihrem Niveau und dass sie eben deutlich mehr auf Augenhöhe sind, als es diese, 3 Niederlagen in 3 Spielen vermuten ließen. Allerdings hat uns Spiel 1 ja da schon ein bisschen eines anderen belehrt und war ja da schon eine Machtdemonstration der Bamberger.
Ja, Daniel, 82-59 am Ende für die Bamberger. Was haben die Münchner da falsch gemacht, dass es eben gleich zu diesem Fehlstart kam?
Man, sie wussten nicht, wie sie die Guard-Rotation der Bamberger stoppen können. Das wurde auch schön aufgeschlüsselt von unseren Kollegen von basketball.de. Das ist sehr anschaulich anzusehen, wenn man es verstanden hat, wie das System funktioniert. Ja, und die Münchner haben einfach keinen Playmaker im klassischen Sinne, der ihnen weiterhilft in dem Sinne. Und das haben die Bamberger halt mit den großen Positionen Caseur und Cizes einen deutlichen Vorteil. Und wie ich auch im Vorfeld der Partie der Serie gesagt habe, Bamberg hat eigentlich gegen jeden Spieler eigentlich eine gute Ausgangsposition, außer gegen Mike Zirbis. Und den haben sie ausgerechnet auch gut aus dem Spiel genommen. Und dadurch ist diese Serie relativ schnell vonstatten gegangen. Mhm.
Lukas, im zweiten Spiel keimte ja noch mal ein bisschen Hoffnung auf. Da verloren die Münchner nur mit 76-80. Da hatten sie es ein bisschen besser im Griff.
Ja, da hatten sie es ein bisschen besser im Griff. Da hat Bamberg allerdings im richtigen Moment geführt. Also ich glaube, ich habe gelesen, sie haben insgesamt in diesem Spiel 47 Sekunden geführt. Eben die entscheidenden am Ende. Das hat gereicht und Bamberg hat da nicht so viel gemacht im Vergleich zu München. Also es war ein relativ gleiches Spiel auf Augenhöhe. Allerdings haben sie im letzten Tick eben diese letzte Minute des Spiels da nochmal den Turbo gezündet und eben dann sind in München davongezogen und spätestens mit dieser Heimniederlage in Spiel 2 waren dann auch alle Träume vom Finale geplatzt, weil nach dem Spiel 1 war sich jeder sicher, okay, das Bamberg macht es entweder in 3 oder in 4, aber auf keinen Fall irgendwie München in 5. Also das war dann eine klare Sache und der Daniel hat es ja gerade gesagt, unter anderem Fabien Causeur hatte auch im zweiten Spiel 23 Punkte. Also da haben die Münchner einfach keine Antworten gefunden auf die Fragen, die die Bamberger hatten.
Und so geht es dann am Ende auch aus im dritten Spiel mit 67-76 aus Sicht der Münchner. Daniel, was bedeutet denn das jetzt für die Münchner? Wie werden die sich jetzt von dieser Niederlage erholen? Was passiert da?
Es gibt irgendwie unterschiedliche Szenarien, die im Internet kursieren. Einerseits der Totalumbruch, das Spieler, Schlüsselspieler gehen soll, wie Bryce Taylor, trotz deutschen Pass erhalt möglicherweise. Aber dann gibt es das andere Szenario, dass man den Kern der Mannschaft behalten möchte und nur auf den Schlüsselpositionen verändern möchte. Meiner Meinung nach wäre das sinnvoll, wenn man nur auf den Schlüsselpositionen verändert, dass man endlich mal einen gescheiten Aufbauspieler findet und jetzt nicht unbedingt in der Liga räubern muss. Das habe ich gestern auch schon mit Lukas ein bisschen diskutiert drüber. Ja. Man sollte nicht in der Liga räubern, man sollte versuchen, europäische Topspieler zu finden, weil das täte der Liga auch ein Stück weit wieder gut, weil ich meine, die haben genügend Asche im Petto, da muss man nicht die Liga-Konkurrenz unbedingt schwächen. Es ist zwar schön, einen Spieler wiederzusehen, das hat auch seinen gewissen Charme für die Liga, aber ich finde auch so einen europäischen Topspieler jetzt wie Bamberg geholt hat, wie Cizes oder Caseur, deutlich attraktiver.
Lukas, wie siehst du das? Wird Bayern jetzt dann über die Grenzen hinausschauen?
Sie sollten es auf jeden Fall, weil ich denke, dass die besten Spieler in Deutschland, vielleicht mit 2 bis 3 Ausnahmen, die dann in vielleicht Ulm oder Oldenburg spielen, aber alle anderen besten Spieler, wenn sie nicht schon in München spielen, spielen eben in Bamberg und man braucht quasi einfach frischen Input von außen, damit man auch die ein bisschen überflügeln kann, weil man selbst hat ja gesehen, dass man mit dem bisherigen Kader irgendwie an Bamberg scheitert und ich lehne mich mal aus dem Fenster, dass die anderen Spieler mit ihren Teams auch gegen Bamberg, so wie, beziehungsweise Oldenburg, noch scheitern werden. Somit haben wir quasi irgendwie, du willst ja keinen von einem Verliererteam unbedingt holen als den Mann, der dann Bamberg herausfordern soll, wenn er es bisher schon nicht geschafft hat. Deshalb würde ich es als sinnvoll erachten, dass man sagt, okay, wir halten den Kader zusammen und versuchen was Neues und was Frisches und holen eben jemanden aus dem Ausland, der eben noch nicht vielleicht mit diesem Phlegma belegt ist, dass er sagt, okay, jetzt habe ich 3 Jahre lang in Folge gegen Bamberg irgendwie nichts, keinen Stich gesehen, obwohl ich ja eigentlich auf Augenhöhe bin. Ja, frische Luft.
Also werden wir gucken, was die Bayern dann machen. Soll ja auch ein Gespräch in dieser Woche geben mit dem Basketballmanager Marco Pesic, also dem Münchner Manager, mit seinem Präsidenten, mit Uli Hoeneß. Da gucken wir mal, was dann dabei rauskommt, ob Pesic dann vielleicht auch bleibt. Das steht ja auch noch so ein bisschen in Zweifel, Daniel.
Habe ich auch gehört und gelesen. Ich finde es fragwürdig, weil Pesic hat eigentlich schon viel Wissen, hat ein großes Netzwerk, auch wenn er das offensichtlich ja nicht nutzt, weil er ja gerne in der Liga rumwildert. Aber ja, ich find Marco Pesic kompetent als Sportmanager, durchaus. Vielleicht sollte er sich untergeordnete Rolle bekommen und dann über ihn einen Funktionär zu finden. Es ist schwierig, weil ich weiß auch nicht, wie der Sportmanagermarkt so bestellt ist. Hm. Ich wäre arbeitslos, ich könnte es machen. Nein. Ich weiß nicht, wie weit die Bayern einen NBA-erfahrenen Funktionär finden könnten, wie Alba Will mit immer wieder damals. Es wäre eine Option, aber ich glaube nicht, dass man an der Personalie Marco Pesic in München persönlich rütteln will. Das, glaube ich, wünschen sich manche Hardcore-Fans, die diese Diskussion immer entfachen möchten. Ich sehe es eher nicht so, dass man das machen sollte.
Lukas, glaubst du, dass da auch auf der Position des Managers Änderung sein müssten bei Bayern?
Ich denke, dass es diskutiert wird, aber ich halte es wie Daniel auch nicht so für sinnvoll. Also klar, irgendwie seit der letzten Meisterschaft 2014 hat er es nicht geschafft, einen vernünftigen Point Guard da nach München zu lotsen, obwohl irgendwie jedes Jahr aufs Neue das offensichtlich ist, dass da Probleme sind. Er hat allerdings mit Georgievich, mit, ob das jetzt Maxi Kleber, Danilo Bartel oder auch Mike Zirbis sind, er hat da Spieler hingebracht, um jetzt auch noch einen anderen, Lucic zu nennen, Spieler hingebracht, die da gute Leistungen abliefern, die Kaderzusammenstellung passt, bis auf den Point Guard. Das muss man ihm sicherlich vorwerfen, dass er da das nicht geschafft hat, da einen hinzubringen. Allerdings in der Außenwahrnehmung ist auch er einer derjenigen, der quasi das Gesicht dieser Basketballabteilung ist, neben Hoeneß. Gut, der war zwischenzeitlich natürlich weg. Der Trainer ist auch ausgetauscht. Mit Bryce Taylor ist vielleicht noch einer da, der seit nicht ganz seit Beginn, aber schon eine Weile da ist. Ansonsten ist aber quasi Pesic eben derjenige, der irgendwie mit diesem Verein eben das Gesicht da verkörpert. Und ich weiß nicht, ob man sich vielleicht da selber zu sehr ins eigene Fleisch schneiden würde, wenn man sagt, wir tun unser Gesicht komplett austauschen, auch hinter den Kulissen.
Also werden wir mal abwarten, was bei den Münchnern passieren wird. Bamberg also im Finale und die haben jetzt lange warten müssen auf den zweiten Finalisten und im Spiel 5 der Playoff-Partien gegen Ulm hat sich dann Oldenburg durchgesetzt. Sie haben jetzt die Chance, die erste Meisterschaft seit 2009 wieder einzutüten. Daniel, aus deiner Sicht, 5 Spiele ging es zwischen Ulm und Oldenburg. Was hat am Ende den Unterschied für Oldenburg gemacht?
Ein Mann, Ricky Paulding. Ich glaube, den zu stoppen war für die Ulmer die größte Baustelle, beziehungsweise das größte Manko in ihrem Spiel. Aber ich würde auch gerne auf die schlechte Auszeitpolitik von Thorsten Leibold eingehen, weil das kam gestern so durch, als ich diverse Nachrichten von Freunden durchgelesen hatte. Es hieß irgendwie so, ja, Thorsten soll endlich mal seine blöde Auszeit nehmen. Wir liegen schon wieder 11 zurück. Was ist da los? Warum macht er das nicht? Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist ob man das wirklich diskutieren kann oder sollte. Aber ich glaube, Thorsten Leibold hat den Spielern viel Freiheit gegeben, beziehungsweise das Spiel überlassen und hat gesagt, hey, versucht selber eine Lösung zu finden und wollte deswegen keine Auszeit nehmen. Aber andererseits sage ich mir, diese Fehler hat er schon in der Vergangenheit gehabt und hat dadurch sich selbst im Weg gestanden, hat dadurch die Mannschaft in den Abgrund schieben lassen. Ja, Lukas, wie siehst du das? Ist das jetzt eher eine Diskussionswürdigkeit, als zu sagen, Ricky Paulding hat jetzt die Lichter ausgemacht und Deshaun Butler hat die gefehlt, um eine weitere Dimension auf Shooting zu haben?
Also Ricky Paulding war sicherlich der Key Factor. Ich würde nicht sagen, dass Leibniz Auszeiten da das Entscheidende waren. Möglicherweise war das auch entscheidend, aber Paulding war da schon wichtiger. wahrscheinlich hat er einfach sich überlegt gehabt, dass nach 30 Saisonsiegen aus 32 Spielen und auch nachdem sie am Dienstag gewonnen hatten, seine Mannschaft irgendwann noch in diesen Lauf finden muss, in der Partie. So einen richtigen Lauf haben sie aber nicht gefunden. Und auch von Downtown haben sie fast nichts getroffen. Also sie haben letztlich 19%, das ist ja verschwindend gering, nur 4 Treffer. Zwischenzeitlich war es sogar noch niedriger. Und er hatte wahrscheinlich gehofft, dass es irgendwie dieser Erfolgsfaktor, der die ganze Saison dort im Ulmer Spiel war, dass man eben in Läufe kommt, dass man offensiv sich in den Rausch spielt, dass der auch irgendwann eintreffen wird. Und hat dann sicherlich dieses Mittel gewählt und nicht gesagt, ich nehme jetzt eine Auszeit und sichere vielleicht dadurch meine Mannschaft, weil ich hier quasi was ihr nicht mehr zutraue, es alleine zu schaffen.
Also dann das mögliche Gründe für die Niederlage, aber Ulm hatte ja vorgelegt, Daniel, 79-86 ging das erste Spiel aus Sicht der Oldenburger aus, also Ulm zunächst in Führung gewesen. Gab das letztlich auch keine Sicherheit vielleicht? Oder denn wenn man jetzt einfach mal auf die Hinrundenergebnisse guckt, da war Ulm ja die dominierende Mannschaft an der Spitze, Oldenburg mit als Fünfter ja auch mit etwas Schwierigkeiten behaftet gewesen, ja auch die Playoff-Teilnahme, die war ja auch nicht so früh eingetütet.
Ja, Spiel 1 hat ja noch Hoffnung gegeben, aus Sicht jetzt Ulmer gesprochen. Ich glaube, Spiel 2 war einfach dieser Neckbreaker, diese 27 Punkte Rückstand bzw. Vorsprung herzuschenken. Das war, glaube ich, der psychologische Knackpunkt in der ganzen Serie, weil, wie wir alle gelesen haben, die BBL war relativ schnell, was dieses Zahlenspiel angeht, dass das ein neuer BBL-Rekord war. Das knabbert, glaube ich, in den Köpfen. Auch wenn man versucht, immer Spiel zu Spiel zu denken, aber ich glaube, irgendwo im Hinterkopf hat man immer dieses Szenario im Kopf gehabt. Gramer an der Linie, er verwirft den zweiten absichtlich so geschickt, dass er den Ball doch noch selber bekommt und passt ihn Outlet an Pauling und der versenkt ihn dir rein und das Spiel ist tight. Ich weiß nicht, das war bestimmt irgendwo immer im Hinterkopf bei den Spielern und das war halt dann irgendwo... Es hat sich dann durch die Serie ein bisschen durchgeschleppt. Wahrscheinlich Spiel 3 war ja genauso traurig anzusehen dann. Da wirkte die Ulmer Mannschaft sehr gehemmt. Man hat gemerkt, das Spiel 2 ist im Kopf. Spiel 4 haben sie sich dann versucht, wie Lukas vorhin gesagt hat, dieses offensive Rauschspiel zu finden. Und dann jetzt Spiel 5. Der Fehlpass, der 10 Sekunden vor Ende von Per Günthers war irgendwo doch, vielleicht doch dieser, in ihm auch dieser psychologische Knacks vom Spiel 2 noch.
Lukas, wie siehst du
das? Wir können nicht in die Köpfe reinschauen, das wissen wir nicht.
Lukas, wie siehst du das mit der Szene mit Per Günther? Nervosität, Unkonzentriertheit, so kurz vor Schluss?
Nervös weiß ich nicht, unkonzentriert gehe ich auf jeden Fall mit. Also die Ulmer wirkten auch gestern schon ziemlich platt. Am Dienstag wirkten sie schon platt. Da hat es aber noch gereicht, weil eben der Gameplan funktioniert hat. Gestern hat er eben nicht so gut funktioniert. Letztlich haben sie dann mit 3 Punkten verloren, das ist jetzt auch nicht riesig. Und dieser entscheidende Pass, diese 10 oder 9 Sekunden vor Ende von Günther auf Braun, beziehungsweise zwischen Braun und Morgan mittendurch, wenn der ankommt, dann sind es ziemlich sicher 2 Punkte. Vielleicht geht sogar noch mal einer raus für 3, für den Sieg dann, aber auf jeden Fall war das in der Hektik nicht so konzentriert gespielt wie nötig, dass der Ball eben richtig ankommt. Und dementsprechend waren dann auch die Mimiken, als sie gemerkt haben, dass der Ball ins Ausgeht. Also da war von allen 3 Beteiligten, von Günther, von Morgan und von Braun, das war dann mehr so eine Resignation, so denen war klar, damit ist das Spiel jetzt verloren.
Daniel, was bedeutet das jetzt für Ulm? Wir haben eben bei Bayern München schon über die Folgen der Niederlage gesprochen. Wie sieht das bei Ulm jetzt aus nach dieser dominanten Vorstellung in der Hauptrunde und jetzt dem Aus im Halbfinale?
Ja, ich denke, ich habe im Vorfeld schon er sagt irgendwie zu Freunden, wenn man die Euroleague erreicht, beziehungsweise bekommt, sieht es besser aus, dass man die Leistungsträger Morgan und Bepp halten kann. Ich glaube, jetzt schwinden ein wenig die Hoffnung, dass man die beiden Leistungsträger der Saison irgendwie halten kann. Im Stillen habe ich irgendwie doch die Hoffnung, dass Bepp oder Morgan nicht auf Geld gucken, sondern auf Wohlfühlcharakter, beziehungsweise auf, dass sie sich hier wohlgefühlt haben in Ulm. Und dass sie doch irgendwie sich um eine Vertragsverlängerung drücken, beziehungsweise forcieren könnten, dass sie sagen, wir möchten zwar mehr Geld haben, aber nicht so viel, dass wir halt dann bleiben könnten. Aber es ist halt, ich sage, es sind 10% die Chance, dass das so bleiben würde. Es ist ein Wunschszenario, was vorherrscht. Ja, die restlichen Jungs haben ja einige haben ja noch Vertrag nächste Saison. Es wird halt interessant, was sie wer halt noch wirklich Vertrag hat, weil nicht alle Einjahresverträge, wo ein kommuniziert ist, ein 1+1 Vertrag ist. Wenn ich Ulm wäre, würde ich schon versuchen, Kontinuität reinzubekommen und versuchen, auch mit allen Mitteln, die man hat, mit den beiden Jungs zu verlängern, auch wenn es, wenn man selber weiß, dass es wenig Chancen gibt. Aber ja, ich glaube, die beiden werden gehen und die beiden sind auch austauschbar. Leibniz hat schon immer wieder bewiesen, dass er Spieler findet, die Entwicklungspotenzial haben und die keiner auf dem Schirm hatte. Und da werden wahrscheinlich zwei Spieler gefunden werden, die wir aktuell nicht kennen, beziehungsweise nicht auf dem Schirm haben, dass die wohl nach Ulm wechseln werden. Wichtig wäre halt, Braden Hobbs zu halten, meiner Meinung nach, weil das war eigentlich schon ein cooles Tandem zwischen Günther und Hobbs. Das war eigentlich das beste Point Guard-Duo, was Ulm seit langem auf dem Parkett hatte.
Lukas, siehst du noch andere Ansatzpunkte, die vielleicht jetzt eine Änderung erfahren könnten als Konsequenz aus der Saison?
Also sicherlich ist Ulm darum bemüht, alle zu halten, weil sie durchaus zufrieden waren mit der Saison, können sie auch sein, kurz vorm Finale gescheitert, Hauptrundenerster.
Rekordsiege.
Ja, Rekordsiege, genau, also es war, es geht eigentlich nur schlechter, besser geht's eigentlich gar nicht mehr. Sicherlich sind da Raymer Morgan und Chris Babb, die in einem super Kollektiv die zwei Besten gewesen, die aber ja auch, der eine ist 27 und der andere mit Morgan ist 28. Also die spielen jetzt um ihren, vielleicht, ja, um ihre letzten zwei, drei großen Verträge. Und ich denke, wenn sie sich quasi zu lange in Ulm halten werden, wegen dem Wohlfühlgefühl, vielleicht aber auch gewollt, dass sie dann eben quasi nicht mehr finanziell einmal absahnen können. Und Babb war schon in der NBA, will da eigentlich wieder hin und Morgan hat anscheinend auch das ein oder andere Interesse von einem NBA-Team geweckt. Und wenn es in diese Größenkategorien geht, dass sie in der Euroleague bei einem Top-Team spielen können oder eben in der NBA vielleicht eine Chance bekommen, dann werden sie auf keinen Fall zu halten sein. Wenn es vielleicht ein Euroleague-Borderline-Team ist oder eben nur ein anderes, gut bestücktes Team, dann hat Ulm sicherlich große Chancen, aber wenn die ganz großen Kaliber nicht nur mit monetären, sondern auch mit sportlichen Perspektiven anklopfen, dann sind die zwei sicherlich weg.
Also auch das werden wir mal abwarten. Heute übrigens kurzer Einschub und kurzer Hinweis auf unser Live-Programm Volleyball World League aus Frankfurt. Da geht's zur Sache für die deutsche Mannschaft an diesem Wochenende. Ab 17.45 Uhr sind wir live dabei beim ersten Auftritt der deutschen Mannschaft gegen Kasachstan. Morgen gleiche Zeit dann das Duell mit Österreich und Sonntag das Duell gegen Venezuela. Also Volleyball satt am Wochenende. Aber wir sind hier ja beim Basketball und blicken jetzt voraus auf das Finale. Bamberg gegen Oldenburg. Daniel, was macht für, oder wer ist für dich der, die Mannschaft, die dort am Ende sich durchsetzt und vor allen Dingen in wie vielen Spielen?
Ich sehe Bamberg vorne. Nicht nur wegen dem Heimvorteil, auch weil die Mannschaft einfach routinierter ist. Die Erfahrung aus der Euroleague mitnehmen konnte. Man hat ja gegen München gesehen, was die Bamberger Mannschaft für ein Potenzial hat, beziehungsweise was sie abrufen kann, wenn es drauf ankommt. Oldenburg ist heiß. Oldenburg ist seit dem 34. Spieltag heiß, weil sie sich Platz 5 gekrallt haben. Was man so intern hört, sie waren richtig geil drauf, das Finale unbedingt erreichen zu wollen. Dadurch kann es wieder spannend werden. Ich sag dennoch Bamberg in 4. Ich glaube, dass Oldenburg ein Spiel zu Hause selber sich klauen kann, weil Trinkieri hatte bislang immer Probleme, in der großen EWE-Arena sich durchzusetzen. Und das wird Leistnadendrainage und das würde dementsprechend auch forcieren, beziehungsweise Ricky Paulding wird sich mit einem Spiel, ein Spiel wieder unbedingt gewinnen und das wird er auch bekommen, meiner Meinung nach.
Mhm. Lukas, wie siehst du die Voraussetzung und die Ausgangsbedingungen?
Ähnlich. Also Bamberg hatte natürlich zudem zu Oldenburg nochmal eine Woche länger frei und konnte sich jetzt entspannen. Dementsprechend sind sie ja noch ausgeruhter, noch fokussierter und sind einfach das klar bessere Team. Also da wird auch meiner Meinung nach kein Weg an Bamberg vorbeiführen. Vielleicht wird Oldenburg noch ein Heimspiel gewinnen. Da würde ich mich aber gar nicht mal versteifen drauf. Also das letzte Spiel, also da hat der Daniel recht, Bamberg tut sich relativ schwer in der EWE-Arena, aber das letzte Spiel haben sie da mit 19 Punkten. Nee, stimmt nicht, mit 21 Punkten Differenz gewonnen. Wenn es so werden würde, dann wäre es natürlich eine klare Sache, aber mit dieser Leistung hat sich Oldenburg ja auch nicht ins Finale gespielt, sondern eben mit einem überragenden Ricky Paulding und eben einer guten Teamchemie. Deshalb denke ich, ein Heimsieg ist realistisch, mehr aber auch nicht.
Also wir werden es natürlich verfolgen hier im Programm der Sportshow auf meinsportradio.de. Da werden wir auf die Basketball-Playoffs bzw. auf die Finalspiele dann natürlich auch ausführlich eingehen und euch auf dem Laufenden halten, was alles dort abgehen wird. Ich schaue gerade mal, wann geht's genau los. Am Sonntag geht's los mit dem ersten Spiel Brose Bamberg gegen die EWE Baskets Oldenburg und dann die nächsten Spiele am Mittwoch, dann wieder am Sonntag, immer Mittwoch, Sonntag, so lange, bis dann eben nach 5 Spielen der Sieger maximal feststehen wird. Wir bleiben dran am Thema und ich sage vielen Dank an Daniel Wellmann und an Lukas Robert.
Danke, Malte.
Gerne.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de.